Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Und ich begrüße heute den Gründer des Blauen Salon, in dessen Namen wir die Blaue Stunde machen, den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden, Achim Exner, der mindestens einmal im Jahr zu Gast ist. Vor einem Jahr haben wir die 100. Sendung begangen, jetzt ist es schon die 113. Hallo Achim.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Achim Exner ist aber nicht alleine hier. Wir haben noch einen Gast, über den wir uns freuen, den Ex-Kurdirektor Henning Wossidlo. Guten Abend, Herr Wossidlo.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Obwohl, Kurdirektor hören Sie ja wohl nicht so gern. Warum eigentlich?
Das hing damit zusammen, dass ich zwar irgendwann Kurdirektor wurde, aber der Betrieb, den ich leite, der hieß Kurbetriebe. Und ich war dann letztendlich auch ein Kurdirektor ohne Kurgäste und das passte irgendwie nicht zusammen. Und da habe ich immer versucht, dieses abzuwenden. Es ist mir aber nicht geglückt und ich bin es gewesen, aber jetzt bin ich eigentlich stolz darauf, der letzte Kurdirektor Wiesbadens gewesen zu sein.
Ja, und das erinnert ja auch an eine schöne Tradition, an die Weltkurstadt Wiesbaden.
Absolut.
Herr Wossidlo, als ich Sie zur Blauen Stunde eingeladen habe, sagten Sie mit Achim Exner immer gern. Offenbar verbindet Sie beide eine Menge. Bevor wir aber zu diesem Thema in die Details gehen, fangen wir mit der Aktualität an. Sie standen in den letzten Wochen und Monaten permanent im Blick des öffentlichen Interesses, denn Sie waren der Bauleiter des neuen Rhein-Main-Kongresszentrums RMCC, früher Rhein-Main-Hallen. Nach 4 Jahren Entwicklungs- und Bauzeit ist das RMCC fast auf den Punkt genau fertig geworden und das außerdem noch im festgesetzten Kostenrahmen. Ihre Arbeit ist jetzt beendet, der Schlüssel ist übergeben. Konnten Sie sich emotional schon trennen?
Ich hatte am Freitag der vorletzten Woche eine Verabschiedung, die sehr überraschend für mich war, weil das war dann der intime kleine Kreis derer, die wirklich 4 Jahre zusammengearbeitet haben und sehr eng zusammengearbeitet haben. Und ich muss zugeben, ich habe geheult wie ein Schlosshund, weil ich wunderschöne Briefe bekommen habe, wunderschöne Reden zum Abschied dann noch dann gehalten wurden, obwohl ich ja offiziell schon 2014 verabschiedet wurde. Aber da ist mir eigentlich richtig bewusst geworden, was wir eigentlich gemeinsam geleistet haben. Und wenn ich da immer wieder im Fokus stand, ich alleine hätte das gar nicht schaffen können, sondern es ist wirklich ein super Team gewesen. Und ich sage es ja immer wieder, es war Evelyn Flugrad, die als Betriebsleiterin dort eben als Projektleiterin die Fäden auch zusammengehalten hat. Und es war von mir eine Bedingung, dass ich gesagt habe, ich mache den Job nur, wenn sie dabei ist. Und es gibt, und das sage ich auch immer wieder, nichts Besseres als eine kluge Juristin, eine kluge Frau an seiner Seite zu haben, um so etwas zu schaffen. Und wir beide haben dann auch die richtige Mannschaft ausgewählt, um dann letztendlich diese Landung dann auch ermöglichen zu können. Wir haben viel gearbeitet, aber wir haben auch ein bisschen Glück gehabt bei der ganzen Geschichte.
Sie hatten ja ein riesiges Team, das waren ja hunderte von Menschen.
Na, unser Team in der Gruppe war sehr klein. Also ich hatte 2 Mitarbeiter nur und das war auch sehr, sehr schön. Wir haben dann auf einem Flur gesessen mit der Projektleitung, auch nur 2 Personen oder 3 Personen und die Projektsteuerung war noch dabei. Und dann haben wir natürlich viele, viele Bauarbeiter gehabt, viele Gewerke gehabt, 45 Gewerke. Dann einen Architekten mit seinem großen Team. Das hat alles geklappt und das hat alles gepasst und nur so kann man arbeiten. Und wenn man mich fragt, warum es wirklich geklappt hat, dann liegt es wirklich daran, dass wir ganz anders gearbeitet haben. Wir haben ganz andere Kommunikation auf der Baustelle gehabt. Die Stadt Wiesbaden hat sehr pünktlich die Handwerker bezahlt und wir haben miteinander und nicht gegeneinander gearbeitet. Und das war für viele Baufirmen oder Gewerke sehr am Anfang sehr irritierend, bis die dann kapiert haben, nein, das ist wirklich ernst gemeint. Und diese Ernsthaftigkeit haben wir gehalten über die gesamte Strecke. Und dann kann man tatsächlich zusammenarbeiten und dann kann man so etwas erreichen.
Sehr eindrucksvoll. Achim, du hast die Hallen noch vor der Eröffnung sehen können. Sind deine Erwartungen erfüllt worden?
Ja, das kann man wohl sagen. Das Bauwerk ist sehr beeindruckend, sowohl von außen als auch von innen. Und dass es so gut klappte, lag natürlich auch daran, dass der Henning Wossidlo und die Evelyn Flugrad ja schon ein Übungsprojekt hatten. Vorher, nämlich den Bau der Tiefgarage unter dem Bowling Green. Da haben sie schon hervorragend zusammengearbeitet. Auch da hat er vorher viel
Kritik.
Da
hat er schon geübt.
Ja, ja, nee, auch im Umgang mit der Öffentlichkeit, nicht? Weil jeder dachte, oh Gott, da fallen alle Bäume. Da haben sich Leute an den Bäumen angekettet. Heute sind die Bäume wieder so groß, schon fast wieder so groß wie die vorher, sind alle gesund und es ist eine der besten Garagen, die wir in Wiesbaden überhaupt haben.
Lassen uns doch noch mal einen Moment bei dem RMCC bleiben. Nämlich eine Frage an dich. Etliche Wiesbadener fragen sich, ob das Bauwerk diese Größe haben musste und sind skeptisch, ob so viele Hallen gleichzeitig zu befüllen sind. Was meinst du? Sind die Wiesbadener da skeptisch, weil sie immer skeptisch sind? Oder könnte das sein? Oder wie schätzt du das ein?
Also ich will mal ein Beispiel nennen. Ursprünglich war ja in der städtischen Diskussion, jedenfalls im Rathaus, beabsichtigt, die Rhein-Main-Hallen weiter zu bespielen und das neue RMCC auf der anderen Seite, wo jetzt das Museum gebaut werden soll, zu errichten. Wie ich damals schon fand, völlig irrsinniger Plan, viel zu klein, verkehrstechnisch nicht zu erschließen, wie auch immer. Und in einer wichtigen Diskussion im Rathaus, wo ich mich für den jetzigen Standort eingesetzt habe, wurde mir entgegengehalten, wenn man die Halle 3 Jahre zumacht, dann verschwinden sämtliche Kunden, Kongresse und anderswohin und kommen nie wieder. Und dann habe ich ihnen erklärt, wie das beim Kurhaus war. Das Kurhaus hatten wir auch fast 2 Jahre zugehabt. Wir hatten vorher im Kurhaus so 80, 85 Veranstaltungen per anno. Und nachdem das wieder im neuen Glanz erstrahlte, waren es dann über 280, 300 Veranstaltungen, die Henning Wosselow dort gemanagt hat. Das heißt, ein attraktives Angebot findet auch seine Kunden und die ersten Veranstaltungen haben ja bewiesen, reiner Zufall, aber die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland haben es notwendig gemacht, dass die Bundespartei der SPD dort ihren Bundeskongress machen müsste und die waren quasi die ersten, die dort richtig getagt haben und vielleicht auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Das wird man später sehen.
Also das heißt, du meinst die Größe, ja, das wäre kein Problem.
Nein, unser Problem war ja, dass die vorherigen Hallen zu klein waren. Ja, also dass es Veranstaltungen gab, die wir nicht haben durchführen können oder nicht so durchführen können, wie sich der Veranstalter das wünscht. Und wenn das Management des RMCC genauso erfolgreich arbeitet, wie der Henning Wosselow in der Vergangenheit gemacht hat, ist mir gar nicht bange.
Das ist dann das Problem.
Ich darf aber vielleicht noch einen anderen Punkt benennen. Es ist natürlich mit diesen Hallen, die wir auch so in der Infrastruktur aufgebaut haben, dass viele Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden könnten. Also die Vielzahl der Veranstaltungen kann noch erhöht werden. Aber die Infrastruktur der Stadt an sich muss stimmen. Das ist eben auch ein großes Problem noch. Das heißt, die Hotelsituation ist im Augenblick noch nicht befriedigend. Da muss noch etwas passieren. Und da müssen viele andere Dinge passieren. Ich denke da spontan ans Valhalla. Da muss auch Entertainment noch in die Stadt und viele andere Dinge, die einfach dazugehören. Ja, und das ist etwas, was dann Wiesbaden ausmacht und diesen Standort dann ausmacht, weil nur die Hallen und 200 Millionen zu investieren in einer Stadt reichen nicht aus.
Gut, dass Sie das sagen und dass Sie nochmal aufs Valhalla kommen, dass da auch etwas dringend geschieht. Also es wird sich rausstellen, wie das läuft in der nächsten Zeit. Die besten Voraussetzungen sind gegeben, damit das gut läuft. Und nun wird man gucken. Da der Bau des RMCC eine Erfolgsstory war und sehr viel Lob und Anerkennung bei Fachleuten, Experten und beim Publikum bekam, wollen wir jetzt mal einen kurzen Blick auf die Hindernisse richten, die Ihnen das Leben schwer gemacht haben. Herr Wosselow, welche waren denn wirklich problematisch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an diese ganze Arbeit denke, gab es die ganz großen Hürden, wie Achim Exner eben schon sagte damals mit dem Bowling Green. Das waren Katastrophen und wir haben dann gesagt, Frau Flughardt und ich, wer das überlebt hat, der darf dann natürlich, und das ist ja vielleicht auch die Anfrage gewesen, dass wir gesagt haben, die können das vielleicht dann auch machen. Ich war in einer sehr guten Situation, weil ich war am Ende und ich war eigentlich fertig mit meiner Berufslaufbahn und dann hat man mich gefragt. Und es war eigentlich auch ganz deutlich und klar, wenn man jetzt politisch diesen Bau begleitet hätte, sehr intensiv politisch begleitet hätte, dann wäre ich nicht mehr der richtige Mann gewesen, weil wir wollten in Ruhe arbeiten und haben sehr viel Glück gehabt, von Glück gesprochen habe, dann lag es daran, dass zum Beispiel wir einen Menschen kennengelernt haben, bevor das Leistungsverzeichnis Rohbaus rauskam, der dann 30 Jahre auf der anderen Seite bei einem großen Bauunternehmen gearbeitet hat und dieses Leistungsverzeichnis über Weihnachten, Neujahr 3 Wochen bearbeitet hat, über 700 Seiten, und da war in die auf jeder linker Seite etwas Grünes. Und als dann hochtief, Monate später, den Zuschlag von uns bekommen haben, haben sie gesagt, solch ein Leistungsverzeichnis haben wir noch nie gesehen. Und wenn ich jetzt Zahlen veröffentlichen würde, wie wir mit hochtief Geld dann gespart haben, die trotzdem zufrieden waren mit ihrem Job, dann muss ich sagen, dann war das genau das Richtige, was wir getan haben. Und so hat sich das immer fortgesetzt, dass es immer mal Schwierigkeiten gab. Bei den 45 Gewerken haben wir jemanden nach Hause geschickt, aber nur einen. Ja?
Aber und, da das, wollen wir uns gar nicht aufhalten. Nein, ich wollte nur mal nach einer richtigen Katastrophe fragen und die hat es nicht gegeben.
Nein, da gab es eine Bombe vorher. Ja. Die haben wir aber in 6 Stunden dann auch entschärft gehabt. Und solche Dinge. Wir haben Kanäle verstopft in dieser Stadt. Das sind einfach Dinge, die hat man gar nicht mitgekriegt.
Und das sind eigentlich heute nette Anekdoten. Also ich bin ja der Meinung, die Arbeit, die Sie alle geleistet haben, die müsste unbedingt dokumentiert werden. Und sehr viele Menschen müssen sich das anhören. Sie haben ja neulich bei Radio Rheinwelle bei der Kollegin sehr ausführlich schon darüber gesprochen, aber ich finde, das müsste wirklich dokumentiert werden, weil das so eindrucksvoll ist. Im Anbetracht der Großbaustellen dieser Republik ist es besonders bemerkenswert, dass der Bau des RMCC so reibungslos vonstatten ging. Sie haben das ja eben schon erwähnt und ich finde es wichtig genug, dass Sie das nochmal ganz genau sagen. Welche Mittel waren dabei unabdingbar? Hatten Sie so eine Art Zauberformel?
Nein, wir hatten zum Beispiel einen guten Controller, der für uns zuständig war. Der kam aus Berlin und der hat auch einen kleinen Auftrag am Berliner Flughafen. Manchmal sind wir gar nicht dazu gekommen zu arbeiten, weil der viele Geschichten erzählt hat. Nein, wir hatten, wie gesagt, ein kleines Team und wir haben diese Ausschreibung, das war uns auch wichtig, wir hatten keinen Generalunternehmer. Sondern wir haben gesagt, wir möchten, dass unsere Planungsingenieure und die Büros die Ausschreibung selber machen. Das würden wir heute vielleicht ein bisschen anders machen, aber wir wollten Herr des Verfahrens sein. Und da wir das waren, haben wir sehr schnell eingreifen können. Wir haben zum Beispiel irgendwann, als wir sahen, dass wir einen Stau hatten, wie auf der Autobahn war auf einmal ein Stau, es ging nicht mehr weiter. Dann sind wir auf jede Firma zugegangen und haben gesagt, pass auf, wir können den Zeitplan nicht halten. Wir möchten mit dir einen neuen Zeitplan machen, wir möchten einen neuen Vertrag machen oder den Vertrag erweitern oder verändern. Und das war sehr, sehr frühzeitig. Und das haben natürlich die Firmen auch wieder honoriert, dass sie gesagt haben, wenn die so ehrlich mit uns umgehen, dann haben wir jetzt nämlich auch am Ende mit unseren Schlussrechnungen keine Probleme gehabt, weil auch die sind ehrlich aufgebaut, weil es in der Vergangenheit ist natürlich immer so gewesen, die Schlussrechnung hat dann das große Wehklagen dann mit sich gebracht, weil man mit vielen Dingen nicht gerechnet hat. Das war bei uns aber nicht so, weil wir mit allen Firmen sehr sauber immer wieder kommuniziert haben und haben gesagt, das ist der Stand der Dinge, das wollen wir von dir erreichen. Und wir hatten jetzt sogar eine bulgarische Firma, die den gesamten Elektrobereich gemacht hat. Eine sehr, sehr gute Firma, die sogar letztes Jahr im Sommer, als wir beschleunigen mussten, mitten im Sommer 25 Fachkräfte noch gebracht haben und. Also Sie sehen, das ist wunderbar Hand in Hand gegangen und nur so kann es sein. Und dann ist es natürlich so, und dann kommt jetzt ein bisschen Eigenlob vielleicht, ich bin ja kein Bauherr, der normal zum Richtfest kommt und zur Eröffnung kommt, sondern ich bin Praktiker und ich war auf der Baustelle. Ja, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch da die Kommunikation auf der Baustelle betreibt und miteinander redet und einfach diesen Fortschritt eben vorantreibt.
Also das Zauberwort heißt Kommunikation, das andere Zauberwort heißt lösungsorientiert.
Absolut.
Miteinander reden.
Absolut.
Und dabei sein und nicht locker lassen und versuchen, eine gute Atmosphäre herzustellen. Könnte man das so sagen, diese drei Dinge?
Ich habe das von Achim Exner gelernt. Der hat auch immer, wenn er irgendwelche ausländischen Gäste oder was weiß ich hat, in den Fremdsprachen die begrüßt und so weiter, das hat er immer gemacht.
Das haben sie auch gemacht.
Ja, das habe ich beim Richtfest, habe ich Polnisch versucht. Das war aber so schlimm. Dann habe ich aber ein Sommerfest spontan gemacht und habe eine Rede geschrieben. Und die ist dann in Bulgarisch, Serbisch, Kroatisch und Türkisch übersetzt worden. Und das war fantastisch, weil auch der letzte Mitarbeiter der Baustelle dann wusste, wer der Bauherr war. Ich hatte den nächsten Tag, das war ein ganz, ganz anderes Arbeiten auf der Baustelle. Und wir haben einfach spontan gesagt, mittags, jetzt ist Schluss, 15 Uhr, es wird nicht mehr gearbeitet, es wird Alkohol ausgeschenkt. Und das ist einfach, das kommt an.
So das etwas kommt an. Ja. Das ist sehr geschickt.
Ja. Und das ist Geld, was bestens investiert ist.
Sie haben die Akustik der Halle Nord fantastisch genannt. Der Intendant des Rheingau Musikfestivals, Michael Herrmann, meint dagegen, die Akustik der Halle sei nicht gut und für Konzerte von renommierten Orchestern nicht geeignet, räumt aber ein, das sei nicht so tragisch. Das wäre bei der Elbphilharmonie genauso.
Bloß die Elbphilharmonie, ich meine, die habe ich mir angeschaut vor der Eröffnung. Und der japanische Akustikguru, der dort für viele, viele Millionen die Akustik ausgearbeitet hat, die ist ja vielleicht übertrieben. Ich behaupte, obwohl Michael Herrmann mein Freund ist, er hat das in der letzten Konsequenz noch nicht ausgetestet. Wenn nämlich die Halle voll besetzt ist mit 5000 Menschen und ein Orchester spielen wird, bin ich relativ sicher, dass Nachhallzeiten und so weiter vernünftig sind. Ja, und das muss mal letztendlich ausgetestet werden. Und jetzt am 18. August ist ja dieses 100 Jahre Bernstein.
Genau.
Und da muss man einfach sehen, was da kommt. Da hat man schon eine Probe gemacht. Allerdings hat man nur ein Segment des Saals genommen und hat eine große Wand eingebaut, eine Stoffwand eingebaut an diesem Tag. Man muss sehen. Also ich bin da, über diese Brücke gehe ich nicht sofort. Also das muss man wirklich austesten.
Genau. Akustik hin oder her. Das Rheingau Musikfestival veranstaltet am 18. August, ich sage es nochmal, im RMCC einen Abend zu Ehren von Leonard Bernstein, der am 25. August 100 Jahre alt geworden wäre. Die West Side Story als Film mit Live-Musik vom Symphonieorchester Basel. Und wir hören jetzt hier ebenfalls Leonard Bernstein, den Prolog zur West Side Story. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und den Gästen Achim Exner und Henning Wossidlo. Herr Wossidlo, Sie haben Ihre Arbeit als Baubetriebsleiter am RMCC jetzt beendet und sind aller Verantwortung ledig. Lassen Sie uns also in die Vergangenheit zurückkehren, und zwar in die Kurhausvergangenheit. Wie kam es denn, dass Sie für das Kurhaus zuständig wurden? Wie, wo und warum war das?
Der Zuständige,
Achim Exner lacht schon, das scheint eine lustige Geschichte zu werden.
Ja, aber sehr nett.
Der zuständige Dezernent damals war Rolf-Dieter Gemeiner, FDP-Wirtschaftsdezernent. Es gab noch einen anderen Oberbürgermeister, den Herrn Dr. Jentsch damals. Und ich habe Achim Exner kennengelernt, das muss ich gerade vorweg schicken, an einer Wahlveranstaltung von Herrn Dr. Jentsch in den Meistersälen im Nassauer Hof. Und ich stand hinten mit ihm und ich kannte ihn gar nicht. Und ich wusste nicht, wer dieser motzende Mensch da, der frotzelnde Mensch da hinten war. Das war aber Monate später. Nein, ich bin 1985 nach Wiesbaden gekommen, im Januar. Ich wurde ausgewählt, es gab eine Betriebskommission, da gab es einige Herren, die mich dann zweimal nach Wiesbaden gebeten hatten. Und da ich eine Hessin geheiratet hatte, die aus Seligenstadt kam, war eigentlich der Standort Hessen ganz gut. Und man hatte mich geholt, weil ich eine Hotel-Vergangenheit habe und man war mit dem Gastronomen damals, die Firma Steigenberger, nicht so zufrieden. Und das war eigentlich mein Einstieg und ich durfte dann also schon den Umbau oder die Renovierung des Kurses im zweiten und dritten Bauabschnitt dann mitmachen. Und dann wurde Achim Exner dann ganz sehr schnell dann Oberbürgermeister. Und da gab es viele Dinge, die wir gemeinsam machen durften, die er initiiert hat. Das wird er gleich erzählen. Die Bambi-Verleihung 91, eine große Geschichte und so weiter. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo mein Vorgänger abgewandert ist zu einem Klinikbetreiber in dieser Stadt. Und dann kriegte ich die Chance. Aber das ist dein Part, das war deine Initiative.
Aber bisher war das jetzt noch nicht so lustig.
Naja, lustig war es eigentlich, also, weil genauer genommen seine Einstellung war natürlich mit vielen Kommissionen und Nachfragen und hier und da und sonst was. Ich hatte ihn während seiner Arbeit kennengelernt und als damals Kurt Stross, der damals Kurdirektor war, dem Ruf der Privatwirtschaft gefolgt war, ging es darum, wir brauchen einen Nachfolger. Und wir hatten, glaube ich, eine gemeinsame Veranstaltung im Wiesbadener Staatstheater, wo der wunderbare Gärtner, der immer die Veranstaltungen begrünt hat, auch im Rathaus, also wunderschöne Blumengestecke sonst was gemacht hat. Und da habe ich gesagt, also einen, der immer im Theater gearbeitet hat, den muss man auch im Theater verabschieden. Und dann haben wir den dort verabschiedet und er war auch da. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch ein bisschen Zeit hätte. Ja, und dann lass uns zusammen essen gehen. Ja, dann sind wir in der Stiftstraße, Girasole hieß der Italiener, im Keller. Und ja, dann habe ich gesagt, ich denke, du bist der neue Kurdirektor. Und dann hat er gesagt, habt ihr das schon beschlossen? Da sage ich, nein, ich habe das beschlossen. Und nachdem er ja gesagt hat, was mich sehr gefreut hat, war es dann doch relativ einfach, den Beschluss dann auch offiziell zu machen. Und ich denke, ich habe ja viele Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Manche gingen auch daneben. Diese ist nicht daneben gegangen.
Ich war dann, ich habe das Mittagessen bezahlt und war um nachmittags um 4 wirklich betrunken. Das war so. Und ich war eigentlich auf dem Absprung. Ich wusste nicht, dass Kurt Stross, mein Vorgänger, gehen würde. Und ich habe etwas auf Rechnung der Stadt Wiesbaden gemacht. Ich habe nämlich die Schlosskonzerte auf der Insel Mainau erfunden. Die Gräfin dort, Bernadotte, die war eine sehr große Fürsprecherin. Die habe ich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt und so weiter. Und man hatte mich schon gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dort Verwaltungschef der Insel zu werden. Und da kam das aber vorweg. Und das war natürlich dann eine Geschichte, die musste sein.
Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Nein, es ging ja dann gleich Schlag auf Schlag, weil kaum war er Chef im Kurhaus, das war 1996. Und 1996 war auch Fußball-Europameisterschaft, die etwas anders ausging als die heutige Weltmeisterschaft für die deutsche Mannschaft. Und ich hatte das Halbfinalspiel in Schlangenbad bei einem ZDF-Redakteur zusammen mit Ben Patterson, Michel Berger geguckt. Ich meine, wir haben gegen England im Halbfinale und auch gewonnen und wir waren alle total begeistert. Es waren also mehrere Leute, die dann da geguckt haben. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wir müssen eine richtige Fete daraus machen, jetzt das Endspiel. Wir bauen irgendwas Großes in der Kurmuschel auf. Da sage ich, da kenne ich nur einen, der das vielleicht hinkriegt, ihn angerufen und gesagt, du, in ein paar Tagen ist Endspiel und ich würde gerne Public Viewing, das hieß damals noch gar nicht Public Viewing, aber ich würde gerne eine Veranstaltung machen, wo Deutsche und Tschechen, die beiden waren die Gegner, gemeinsam Fußball gucken können. Und dann, ja, das musste er machen.
Dann habe ich es gemacht und letztendlich, wenn man das so will, man hätte es sich patentieren lassen, ging wahrscheinlich nicht, aber Achim Exner ist der Erfinder des Public Viewings.
Aha.
Ja, das kann man wirklich weltweit sagen, dass das die erste Veranstaltung war. Das gab es nicht. Das gab es nirgendwo auf der Welt und das hat natürlich sehr, sehr schnell Nachahmer gefunden. Und den Höhepunkt hat es gegeben eigentlich für mich 2002 auf dem Bowling Green Deutschland-Brasilien, das Endspiel, was wir verloren haben. Da haben wir 2 Tage vorher noch keine LED-Wand gehabt, bis ich einen Anbieter hatte, der in England stand. Da waren die Engländer, sind auch rausgeflogen irgendwie. Und dann kam dieser Wagen und wir haben gesagt, Sonntag muss der morgens da sein. Der kam erst mittags, das Endspiel war um 14 Uhr oder so ähnlich. Ja, und dann haben wir nicht gewusst, die Garage war noch nicht gebaut, wie stellen wir ihn hin. Wir hatten das über den Kurier dann promotet, die ganze Geschichte. Es gibt Bilder und man behauptet, es waren 30.000 Menschen. Es war keine Polizei da. Wir hatten 3 Bierwagen nur und nichts anderes, die Toiletten im Kurhaus. Es war friedlich bis dort hinaus. Und wenn man heute sieht, was man heute an Sicherheitskonzepten schreiben muss und was alles noch passieren könnte und so weiter, dann weiß man, was in diesen 16 Jahren eigentlich an Entwicklung, das könnte ich am Theatrium auch festmachen, ja, entstanden ist. Leider, muss ich sagen.
Leider, ja.
Das waren friedliche, wunderschöne Feste, ja, die ganz anders gelaufen sind. Und das hat sich natürlich sehr, sehr gewandelt und hat natürlich auch seine Notwendigkeit natürlich heute.
Aber dass du der Erfinder des Public Viewing warst, Achim, das ist doch wahrscheinlich nicht so bekannt. Also ich finde das toll. Das ist,
das sollte bei Wikipedia nochmal noch dazu genommen
werden. Ja, unbedingt. Und es ist noch ein Alleinstellungsmerkmal unserer wunderbaren Stadt.
Das aber ist, wir haben ja noch ein weiteres. Das hat auch wieder mit ihm zu tun. Das muss gewesen sein, wann war die Kurhaus-Einweihung? 86, kommt das hin?
87.
87. Ja, da war vorher die ITB, also die Internationale Tourismusbörse in Berlin. Und wir standen beim Glas Rotwein mit einem anderen Wiesbadener, Hans-Peter Wodarz und Bernhard Paul. Und haben so ein bisschen geredet über, was in Berlin los ist und was in Wiesbaden los ist. Und da war gerade die heftige Diskussion, ob der Reichstag verhüllt werden darf oder nicht. Und dann habe ich gesagt, Henning, weißt du was? Wir zur Eröffnung verhüllen wir unser Kurhaus.
Wie fanden Sie das, Herr Wossidlo? Haben Sie gedacht, jetzt spinnt der endgültig?
Nee, ich fand das faszinierend. Das war ja toll, weil er hat ja gesagt, es gibt die Firma Kalle in Wiesbaden, die stellen Folien her. Und er hat natürlich da sofort angerufen und wir waren kurz aus Berlin zurück und dann war ich bei denen und habe denen das erklärt, was wir so vorhaben. Die haben mich verrückt erklärt, weil die haben gesagt, auch wenn eine Folie nur so und so viel Mühe dick ist, wenn wir das machen, wir müssen, und das hat man beim Reichstag ja hinter gesehen, das Dach aufmachen zur Verankerung, allem drum und dran, das geht nicht. Und wenn dann Wind kommt, werden Fensterkreuze durch den Druck dann rausgeschlagen. Und wir haben, ich meine, das Kurs hat viel Geld gekostet damals und das war also nicht möglich. Aber dann haben wir uns entschieden, und die hatten natürlich dann auch irgendwie Blut geleckt, dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir irgendwas machen. Und dann haben wir gesagt, dann werden wir das Kurhaus vorne eine Front machen, einen Vorhang vor das Kurhaus ziehen. Und dann wird dann zur Eröffnung, am Eröffnungstag, das war der 3. Dezember oder 4. Dezember 1987, dann wird der Vorhang aufgezogen. Dann haben die es in einem kleinen Modell geprobt und in der Nacht davor, dann waren schon die ganzen Drähte gespannt und so weiter, hat die Feuerwehr nachts das gemacht. Wir haben dann nachts das noch begutachtet. Ich habe 3 Tage sowieso bei dieser ganzen Eröffnung nicht geschlafen. Das war egal. Und dann gab es noch eine Diskussion darüber, weil Herr Gemeiner, der Wirtschaftsintendant für den Bau, die Renovierung zuständig, wollte natürlich den aufziehen. Daraufhin hat er gesagt, hat er gar kein Problem, da muss die Kordel aber rot sein. Ja. Und dann gab es eine Riesendiskussion in der Stadt, weil das war ja Umweltverschmutzung, ja, was wir gemacht
Entsorgung.
Haben. Ja, die Entsorgung. Das Problem ist bloß gelöst worden, weil bei dieser Eröffnung, bei dieser Zeremonie standen 10.000 Menschen vom Kurs und jeder hat ein Stück mitgenommen. Hinterher war das Zeug einfach verschwunden. Und es hat geklappt. Es hat einfach geklappt, bis so ein bisschen hat es gehakt, aber es gibt da wunderschöne Bilder davon. Und dann war der Vorhang auf und das Kurs war eröffnet.
Und alle fanden das toll.
Ja, natürlich, das war hinter, das war...
Ja, gibt es auch noch schöne Bilder davon.
Ja, ja. Wir haben eine Woche gefeiert dann auch. Wir haben einfach gezeigt, was das Kurhaus wirklich kann. Wir hatten dann mit Wolfgang Lippert, der mal aus der DDR, der Kinderunterhalter...
Moderator von Wetten, das mal kurzzeitig.
War Wetten, das kurz da, den hatten wir da und das war also ganz schön. Der hat jetzt ein Buch rausgebracht, habe ich irgendwo jetzt gelesen, hat er uns auch verbraten mit dieser Geschichte damals, dass er in Wiesbaden sein durfte.
Ja, das war ja noch zu DDR-Zeiten.
Ja, natürlich.
Ja, wir kommen jetzt zur Wiedervereinigung, die wurde ja auch gefeiert. Apropos Feier.
Das war das Konzert mit dem Kurier, das Kurierkonzert, das jedes Jahr da war, unter der Schirmherrschaft von der Fürstin von Metternich. Ja.
Und gibt es da auch etwas zu berichten? Kramen Sie bitte in dem Schatz Ihrer Erinnerungen?
Ja, als die Grenzen geöffnet wurden und dann überall Trabis auftauchten auf bundesrepublikanischem Gebiet, die waren ja überall da, wo Städte Berlin, so war das alles wunderbar. Aber dann habe ich mir gedacht, Mensch, was ist denn mit denen in Thüringen? Das ist ja direkt hessische Grenze. Da ist eine bei den meisten, außer oben Kassel, eigentlich nichts, wo man mal in einer größeren Stadt sein kann. Und das war eine Sitzung des Ausschusses Mainz-Wiesbaden, Verkehrsausschuss. Und da habe ich gesagt, wir machen Folgendes, 10 Mainzer Busse, 10 Wiesbadener Busse, wir fahren an die Grenze. Wir sagen vorher über hessischen Rundfunk und Pipapo Nachricht, dass da Busse aus Wiesbaden stehen. Und wer Lust hat, die Landeshauptstadt zu kommen, herzlich eingeladen zu kommen. So, und dann sind wir mit den Bussen dahin gefahren. Mein Gott. Morgens um 5 losgefahren, kamen so gegen 7:30, 8 an der Grenze an. Massen von Menschen kamen aus erster Linie aus... Na, da, wo der sein Tintenfass hingeschmissen hat. Also Wartburg. Eisenach.
Ja. Eisenach, ja.
Und die Busse waren im Nu voll. Und es waren, wir haben überlegt, was machen wir jetzt mit denen, die nicht mitkommen. Und dann hat so einen Lautsprecher gehabt und haben gesagt, also jeder, der heute nicht mitkommt, trägt sich bitte hier in die Listen ein. Mein Fahrer war da und dann... Und mit Adresse, wir laden Sie dann zu einer zweiten Fahrt ein. Und dann sind wir, jeder von uns hatte einen Bus, mit dem sind wir nach Wiesbaden gefahren. Ich habe also Tränen bei denen, die mitgefahren sind, Tränen bei denjenigen, die den Bus geführt haben, weil das für die waren ja, war das eine völlig neue Welt. Wir fahren am Frankfurter Flughafen vorbei.
Wann war das genau? Sag nochmal das Datum.
89.
Also direkt nach dem Fall der Mauer.
Direkt nach dem Fall der Mauer, ja.
Ein Tag oder was? Ein
Tag später. Ein paar Tage später. Ja. Und dann sind wir nach Wiesbaden, die bekamen ja 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Das hatten wir so vom Sozialamt so organisiert, dass die Mitarbeiter standen im Kurhaus. Der Gastronom des Kurhauses hatte ein Mittagessen für alle vorbereitet. Ich habe dann, weil ja Sonntag, es war ein Sonntag und alle Geschäfte hatten eigentlich zu, dann habe ich den, einer von der FDP, der arbeitete bei der Firma Tengelmann. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, kannst du dir mal bei der obersten Heeresleitung nachfragen, dass man einen Tengelmann aufmacht. Und dann wurde der Tengelmann in der Langgasse aufgemacht und dann sind die da rein, haben sie mit allen möglichen Sachen versorgt. Und das war eigentlich die erste, für die erste Begegnung und die zweite Gruppe, die dann kam, die wir dann eingeladen haben, die kam zur Karnevalszeit, also zwei Monate später und waren dann auf dem Rathausbalkon und haben die Wiesbadener Narren gesehen. Die haben auch gesagt, die spinnen die Westdeutschen. Aber das waren sehr bewegende Momente und auch da war, wenn es um Organisation mit irgendetwas, mit Festen ging, ja, gab es immer die Spezialtelefonnummer Henning Wossidlo.
Herr Wossidlo, Sie haben auch das Bowling Green zu einem tollen Konzertort gemacht. Und Sie haben bei diesen Konzertveranstaltungen auch so manche Aufregung erlebt mit exzentrischen Gästen, dem Stargeiger Nigel Kennedy zum Beispiel.
Ja,
erinnern Sie sich
bisschen? Ja, aber bevor ich diese Open-Air-Konzerte auf dem Bowling Green war, haben wir geübt im Kurpark. Und die allererste Geschichte wollten wir die 9. Beethoven machen, die ist dann in die Hose gegangen, wettertechnisch. Dann sind wir in die Rhein-Main-Hallen gegangen. Aber wir haben noch was im Kurpark gemacht, hat auch mit Achim Exner zu tun. Das war Herr Nureyev. Herr Nureyev am Ende seiner Tage hat dort tanzen wollen und wir hatten 2000 Gäste. Herr Nureyev drehte in seiner Garderobe durch, weil der Masseur, den ich ihm besorgt hatte, das stand in der Bühnenanweisung, der kam aus unserem Kaiser-Friedrich-Bad, der gesagt hat, mit Homosexuellen hat er gar kein Problem, das kriegt er hin. Aber er hatte die Rechnung ohne den Herrn Nureyev gemacht, er hat wirklich seine Garderobe dann hinter beschädigt. Und das ist eine ganz lange Geschichte, dieser Abend war wunderbar, da gibt es noch viele kleine Geschichten dazu. Das Schlimme war aber, dass dann Herr Nureyev erst noch proben wollte auf der Bühne mit seinen und der Vorhang nicht aufging und pünktlich um 8 Uhr fing es an zu regnen. Wir hatten 2000 Regenkeps bei der Hand, dann haben die Leute 3 Stunden da draußen im Regen hinten im Kurpark gesessen und das war alles nicht schlimm, weil anschließend haben wir immer bei unseren Konzerten ein kleines Feuerwerk gemacht, das haben wir dann auch im Regen dort gemacht. Was schlimm war, dass der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Wiesbaden dann auf eine Leiter stieg mit einem Mikrofon und erklärte, dass diese Menschen, die jetzt so lange ausgehalten hat, das ganz toll gemacht haben und man möge bitte mit seiner Eintrittskarte ins Kurhaus gehen, dann wird die Adresse aufgeschrieben, ja, und dann werden sie alle zu einem Fest eingeladen. Ja, jetzt hatten Mitarbeiter 2 Tage zu tun, weil die auf diesen nassen Karten und was weiß ich nicht, also die Adressen entziffern mussten und allem drum und dran. Und wir waren genervt, weil an diesem Abend so viel passiert ist. Und Achim Exner musste mit Herrn Nureyev alleine gehen. Anschließend, nächsten Tag hat er angerufen, hat mir einen Anschluss gegeben, weil ich nicht beim Essen dabei war. Ja, aber wir waren eigentlich nur mit all diesen anderen Dingen beschäftigt. Ja, und das war also ganz schlimm. Nein, Nigel Kennedy war jemand, der auch hinterm Kurhaus gespielt hat. Und anschließend, nach dem Konzert, er war relativ zugedröhnt, hat er aber gesagt, ich kenne dieses Haus, da war ich schon mal. Und das stimmt, er war nämlich 91 zur Bambi-Verleihung dort. Und er hatte gesagt, er möchte sehen, wo er da war. Dann haben wir ihn in den Saal geführt, in den Friedrich von Thierstahl. Dann hat er sich mit seiner Geige hingestellt und wir waren 20 Leute vielleicht, wir haben uns auf den Rang gesetzt und er hat eine Stunde alleine für sich gespielt. Das hätte man aufnehmen müssen, bis sein Manager kam und ihn da rausgeholt hat und so weiter. Aber das waren dann so Momente, ja, die waren einfach wunderbar. Oder ich erinnere mich jetzt bei Konzert oder Künstler, Bill Ramsey und Paul Kuhn, eine Nacht mit denen zu verbringen mit einer Kiste Bier. Man hätte ein Tonband laufen lassen müssen, hätte man ein Band mit Witzen gehabt.
Ja. Schade, aber das sind da die Gratifikationen, die Sie dann auch haben nach all dieser Aufregung. Ja. Aber wir hören uns Nigel Kennedy jetzt mal an mit Time for Time. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und den Gästen Achim Exner und Henning Vossidlo. So, vom Bowling Green gehen wir jetzt unter die Erde. Stichwort Tiefgarage vor dem Kurhaus. Sie haben das vorhin schon erwähnt, Herr Vossidlo, dass es da richtige Probleme gab. Und da möchte ich jetzt gerne mal das von Ihnen hören. Was waren die richtigen Probleme und wie haben Sie die gelöst?
Na gut, wir waren gerade fertig mit dem Thermalbad. Wir haben die Kaiser-Friedrich-Therme gebaut, wir haben das Thermalbad gebaut und dieses Projekt Tiefgarage vor dem Kurs, das war ja ein Jahrhundertprojekt. Jeder wollte irgendetwas machen und jeder hatte irgendeinen Plan. Und irgendwann habe ich mal mit irgendwelchen gescheiten Leuten zusammengesessen und die haben ein Skribbel gemacht. Und haben gesagt, hey, so könnte es eigentlich funktionieren, dass wir das eben komplett vorm Haus machen. Und mit diesen Plänen bin ich dann hausieren gegangen und habe das dann erklärt und habe versucht, dafür eine Mehrheit zu bekommen. Und das war dann natürlich sehr, sehr schwierig, aber irgendwo ist es dann weitergegangen. Wir mussten dann sogar noch mal vor die Vergabekammer, weil die Firma Bilfinger und Berger, die alle Garagen in der Stadt bis dahin gebaut hatte, merkte, dass ihnen da etwas abhanden kam, weil sie dort dann in der Vergabe auch verloren hatten und so weiter. Also das war alles sehr, sehr schwierig, aber letztendlich war die Zusammensetzung damals eben auch schon da mit der Frau Flugrad, die das eben dieses rechtliche Problem, was wir dort hatten, Stück für Stück dann ausarbeiten konnten. Und wir hatten natürlich eine breite Mehrheit gegen diese Garage. Da gab es den Herrn von Poser, der natürlich dort massiv gearbeitet hat. Das ging also so weit, dass wir einen Container hatten, den wir aufgestellt haben, in dem wir das Modell gezeigt haben. Und er hatte vorne am Bowling Green einen Stand aufgebaut. Und dieses Modell, dummerweise haben wir dieses Modell so gebaut, dass man den vorderen Brunnen weggenommen hat, um zu zeigen, wie schmal eigentlich die Garage ist, dass den Bäumen eigentlich nichts passieren könnte, wenn man das gewollt hätte, wenn man sie weiter aufgesetzt hätte. Und dann haben die Leute gesagt, guckt mal an, die haben den Brunnen weggenommen, die wollen den Brunnen gar nicht wieder haben. Und man hat uns das nicht geglaubt. Und man hat auch nicht geglaubt, weil es dann irgendwelche Gutachter gab, die also verrückte Ideen noch hatten, wie man diese alten Platanen, die eben auch 200 Jahre alt waren, wieder vitalisieren könnte. Dabei hatten die teilweise nur eine Wandung von 2 Zentimetern. Und wir haben das dann hinterher auch mal versucht zu erforschen. Tatsache ist, dass das Kurhaus, das erste Kurhaus, was 1810 gebaut worden ist, für den neuen Bau 1907 abgerissen worden ist, mit diesem Schutt dieses alten Kurhauses ist das Bowling Green aufgefüllt worden und die Bäume standen da schon und dann sind die Bäume angeschüttet worden. Und genau diese 90 Zentimeter oder 1 Meter haben es dann ausgemacht, dass dann diese Wandung eben angegriffen worden ist über die Jahrzehnte. Und es sind ja hinterher Menschen, als die Bäume gefällt worden sind, reingesprungen. Die sind 1,50 Meter bis 2 Meter teilweise in die Stümpfe der Bäume reingesprungen. Und da kann keiner glauben, dass diese Bäume noch irgendwo ein Recht hatten zu stehen. Auch ein Baum, die Lebzeit eines Baumes ist endlich. Und wir haben dann eben aufgezeigt, und das war die tolle Idee unseres damaligen Architekten, der gesagt hat, er hat diesen alten Atlas wiedergefunden und da war schon mal eine Allee. Ja, und das hat er dann eben entsprechend umgesetzt und das war dann die Idee. Dann ging es um die Eingänge, die dann auch kritisch waren und da gab es dann Gott sei Dank 2 Wiesbadener Architekten, der Herr Gresser und der Herr Zeske, in einer Architektenrunde, da habe ich denen einen Bleistift gegeben und gesagt, zeigen Sie mir bitte, wie Sie sie denn dann malen würden. Im Kurier stand dann, sie sehen aus wie Toilettenhäuser. Dann habe ich ganz schnell eine Toilettenschüssel da reinstellen lassen und fotografieren lassen, damit es dann so aussieht. Aber das war ein Kampf ohne Ende. Es hat keiner geglaubt. Dann ging es darum, die Terrasse bei Käfers. Gerd Käfer ist Sturm gelaufen und hat gesagt, dass mein Geschäft geht kaputt. Wenn man das heute sieht, was das für eine Terrasse ist, wie wunderschön sie dort liegt, ist das einfach fantastisch. Und ich muss sagen, es war ein harter Kampf. Man hat mein Auto manipuliert, man hat meine Familie und mich angegriffen. Nicht körperlich, aber man hat vor uns ausgespuckt und so weiter. Also da waren schon sehr viele Aggressionen im Spiel damals. Das war nicht ganz einfach.
Achim, du musst doch geglaubt haben, das ist jetzt passiert das Gleiche wie mit dem Dernschen Gelände. Also da hat sich doch auch das Volk empört und es ist aber dann nichts daraus geworden aus dem Projekt der Musikschule.
Ja, das war auch der gleiche, der gute Michael von Poser, mit dem ich mich persönlich eigentlich sehr gut verstanden habe und von dem ich auch viel gelernt habe. Aber das Ding Musikschule auf dem Bernsch-Gelände ist an einem Bürgerentscheid gescheitert. Und ich bin froh, dass das Projekt Tiefgarage nicht gescheitert ist. Ich war auch schon in den 70er Jahren, wurde das ja schon diskutiert. Wir haben es damals verworfen, weil uns der Eingriff in die, da waren die Bäume auch noch 30 Jahre jünger. Und aber wenn man von der Sache überzeugt ist und wenn man sie mit guten Argumenten begründen kann, dann muss man, auch wenn der Wind einem ins Gesicht bläst, durchhalten.
Das muss man unterstreichen, ja. Denn heute sind alle begeistert. Es sieht wunderschön aus. Ich glaube, ja. Es gibt niemanden, also ich habe niemanden gehört, der gesagt hätte, naja, nicht so doll. Also alle finden das schön.
Also ich habe, die Bäume haben ja auch mit Recht immer einen hohen Stellenwert. Ich erinnere mich noch an die Diskussion um die Biebricher Allee. Nicht die Kastanienallee. Auch da war der größte Teil der Bäume eigentlich mehr oder weniger abgängig. Und ich hätte genauso wie vor dem Kurhaus nicht erleben wollen, wenn einer dieser morschen Bäume zusammengebrochen wäre und jemanden erschlagen hätte.
Nicht? Das dann ist ja auch schon passiert.
Wäre die Diskussion ja wahrscheinlich wieder anders gelaufen. Wir haben der Biebricherallee genau das gleiche gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir lassen nicht die einzelnen Kastanien, die noch überleben können, stehen, sondern machen wieder eine einheitliche Allee. Und die ist heute nach wie vor eine der schönsten Alleen in unserer Stadt.
Ja. Und durch Windbruch sind ja auch tatsächlich schon Menschen zu Tode gekommen. Also ich weiß, ein Kollege von mir beim ZDF.
Ich weiß, das war eine Nauroder Straße, wenn mich nicht alles täuscht.
Ich dachte sogar, es wäre Wilhelmstraße, aber wie auch immer. Also schlimm genug. Also das muss man natürlich auch immer sehen, bei aller Liebe zu den Bäumen, die wir ja haben. Jetzt hätte ich gerne noch eine Geschichte mit Stars. Herr Vossidlo, die hören wir natürlich besonders gern. Können Sie uns was zu Elton Johns Brillen erzählen?
Ja, habe ich schon irgendwo erzählt, daher wissen Sie, was da passiert ist. Na, Elton John, ich sage mal, dass das Tolle an diesen ganzen Stars, die ich kennenlernen durfte, war, dass man, wenn man die erste Welle der Bewachung hinter sich hatte, waren diese Menschen ganz, ganz toll. Man hat wirklich tolle Gespräche geführt. Ich denke da auch an Domingo oder ich war auch mit Pavarotti mal längere Zeit in einem Raum und so weiter. Das waren alles ganz angenehme Zeitgenossen und bei Herrn Elton John, den ich zwar dann auch begrüße, aber nicht viel mehr, war ich aber in der Garderobe. Und die Garderobe war meistens der Salon Kaiser Wilhelm. Da wurden dann meine Bürostühle oder die Couch da reingestellt. Und bei ihm war es so, dass ich kurz vor seinem Auftritt dann in dieser Garderobe alleine war. Und da waren aufgeklappt große Brillenkoffer. Und wenn man weiß, welche exzentrischen Brillen er immer trägt, da war ich für einen Moment ein wenig, wie soll ich sagen, vermute ich, dass es vielleicht nicht ungeschickt wäre, eine dieser Brillen mal mitzunehmen. Aber ich habe dann doch gedacht, nee, das machst du nicht. Und vielleicht wollte er genau diese an dem Abend tragen. Und der kennt wahrscheinlich alle seine 300 Brillen. Also ich habe es nicht gemacht, aber die Versuchung war groß, das gebe ich zu.
Elton John kommt ja nächstes Jahr wieder.
1.6. nächsten Jahr.
Und zu seiner Abschiedstournee.
Richtig.
Und das ist natürlich die gute Gelegenheit, ihm diese Geschichte zu erzählen und sich dafür belohnen zu lassen, dass sie nichts geklaut haben, dann schenkt er ihnen vielleicht eine.
Das wäre eine gute Möglichkeit.
Und wir
aber hören weil wir gerade
bei Elton John, hast du noch was zu Elton John?
Ich möchte nämlich gerade
eine Musik.
Haben wir noch so viel Zeit?
Wir kommen jetzt erstmal zu Elton John und dann sortieren wir das nochmal, wie viel Zeit wir haben.
Dann machen wir noch unbedingt UNICEF.
Ja, das machen wir nach Elton John. So, hier ist immer noch Radio Rheinwelle mit der Blauen Stunde, Achim Exner, Henning Vossidlo und Sie haben jetzt noch Zeit, eine ganz schöne Geschichte zu erzählen. Was war die Bambi?
Ja, Bambi war 1991 zum ersten Mal in Wiesbaden und ich sag mal, keiner hat geglaubt, dass wir das kostenlos kriegen und dass letztendlich Achim Exner das UNICEF-Jahr dann letztendlich ausgerufen hat und wir ein ganzes Jahr gespendet haben. Aber es war wirklich dieser blendende Kontakt, der dann irgendwo entstanden ist mit UNICEF und auch mit Beate Wedekind, die damals noch Chefredakteurin des Buddha-Verlages war bei der Bunten und das war einfach eine tolle Zeit.
Ja, und weil wir in dem gleichen Jahr für UNICEF gesammelt haben, eigentlich jeder, der in Wiesbaden lebt, hat einen Beitrag dazu geleistet. Und ich hatte den damaligen Vorsitzenden von UNICEF Deutschland gesagt, wir schaffen 1 Million. Zum Schluss waren es 2,6 Millionen. Und das ist 2,6 Millionen dann, verdanken wir aber auch wieder der Bambi-Verleihung, weil ich habe dann der Berde Wedekind gesagt, wir sammeln ja für UNICEF. Vielleicht könnte Herr Burda da einen namhaften Beitrag dazu leisten. Und wenn er dazu in der Lage wäre, würde ich ihm einen Weltstar zur Bambi-Verleihung vermitteln. Nämlich, weil wir schon die Millionen weit überschritten hatten, haben die Bambi in der Zentrale in New York gesagt, ich könnte mir den UNICEF-Botschafter aussuchen. Ich habe mir Audrey Hepburn ausgesucht. Und Audrey Hepburn kriegte ein Bambi für ein Lebenswerk. Und dafür spendete Herr Burda 500.000 D-Mark. Und es war ein wunderbarer Abend im Wiesbadener Kuhhaus und die Abschiedsveranstaltung in Adamstal. Da haben wir die ganze Arschstraße sperren müssen. 5.000 Leute, aber es war einfach großartig. Und Audrey Hepburn ist ein Schatz.
Und Audrey Hepburn ist ja, das wissen wir aus anderen Sendungen schon von dir, ist ja sowieso, du bist ja der absolute Fan von ihr gewesen. Sie hat dich ja sehr beeindruckt.
Ja, und vor allen Dingen, sie war so normal. Also nicht nur, dass sie mit meiner jüngsten Tochter auf dem Abend dann durchs Adamstal spaziert ist, sondern wir haben auch einen Abend im Bermuda-Dreieck verbracht. Hat sie keiner erkannt, weil ich ja gesagt habe, Sonnenbrille weg und kein Komm, wir gehen einfach mal. Wunderbar, nee, ist eine tolle Frau, die leider viel zu früh verstorben ist.
Wir haben im Kurhaus einen Bürotrakt, eine Toilette gehabt, wo sie auf der Toilette war. Und wir mussten dann umbauen, weil wir Platz brauchten. Und wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir eine Toilette in ein Büro umbauen, wo Audrey Hepburn gewesen ist.
Also die Herren sind Fans und erzählen schöne Geschichten. Und so schöne, die möchten wir uns gerne noch weiter anhören. Das geht aber nicht, weil wir jetzt mal zum Ende kommen müssen, leider. Ich habe aber gerade eben überlegt, wir führen hier bei der Blauen Stunde jetzt mal die Rubrik Sommerinterviews ein. Und insofern hoffe ich, dass ich Sie wiedersehe, Sie beide, Achim Exner, Henning Bossetlo, nächstes Jahr um die gleiche Zeit, so ja, mehr oder weniger.
Da kommt die Rentnerband.
Und dann kommt, und dann hören wir den kleinen Rest und überlegen uns, ob wir dann noch eine dritte Sendung machen. Jetzt möchte ich aber noch einen Glückwunsch loswerden. Am letzten Freitag feierte der Kunstsammler Ferdinand Wolfgang Nees seinen 89. Geburtstag. Herzliche Gratulation! Nees hat seine exzellente Jugendstilsammlung dem Museum Wiesbaden geschenkt. Sie wird in einem Jahr an seinem 90. Geburtstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Ein großes Glück für Wiesbaden. Ich nehme an, die beiden Herren sehen das genauso.
Aber absolut, wie? Ja. Absolut. Zumal wir mal Nachbarn waren. Ja. In der Taunusstraße hatte er einen kleinen Antiquitätenladen und ich wohnte oben drüber.
Ja. Also das wird ganz wunderbar. Und dann im Museum zu sehen und gegenüber das Rhein-Main-Kongresszentrum, also Wiesbaden, blüht, wächst und gedeiht. Das war's für heute. Herzlichen Dank an meine Gäste, Henning Bossetlo. Genießen Sie Ihre Rente, in der Sie ja gerade sind, bevor Sie wieder loslegen mit neuen Arbeiten. Ja. Und danke an Achim Exner, der morgen wieder auf seine Insel fährt oder übermorgen oder so. Hast du jetzt genug von Wiesbaden?
Nö, eigentlich nicht, aber es ist schön, das Wiederkommen. Wenn man nicht wegfährt, kann man nicht wiederkommen.
Gut, bis dann sehen wir uns. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einer Sonate von Debussy, gespielt von Cordula Hacke Klavier, sowie, Achtung, von Ferdinand Nees. Denn er ist nicht nur ein bemerkenswerter Kunstsammler, sondern auch ein leidenschaftlicher Flötist. Und damit tschüss und schöne Sommertage allerseits.
Jo, tschüss.